Der Heilige Geist meint es gut mit uns und gibt uns die Chance, dieses Thema etwas näher zu vertiefen. Du, Tochter Zion, so lautet der Predigttext aus Zacharia 9, du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Die Prophezeiung über den Friedenskönig. Ob Zacharia gewusst hat, dass er den Messias ankündigt, als er das geschrieben hat? Zacharia, wie viele Propheten, haben viel mehr gesehen oder gesagt, als ihnen bewusst war und als in der Zeit, in der sie gelebt und gesprochen und geschrieben haben, überhaupt klar war. Als Zacharia diese Worte aufgeschrieben hat, da herrschte Euphorie. Es war das Ende des babylonischen Exils, der Rückzug ins gelobte Land stand vor Augen und der Beginn des Tempelaufbaus war zum Greifen nahe. Es herrschte Aufbruchsstimmung, obwohl das Land noch in Trümmern lag, obwohl noch viele in der Fremde waren, obwohl es sehr viel zu tun gab. Und in diese Situation spricht Zacharia seine messianische Botschaft. Vielleicht hast du dich aber von dem Text auch gar nicht angesprochen bist. Vielleicht bist du weder Tochter noch Zion, aber die, die auf der Freizeit waren, wissen es. Mit Tochter Zion ist nicht eine bestimmte weibliche Person gemeint, sondern auf die ganze Stadt Jerusalem bezogen. Und von Jerusalem ausgehend auf das ganze Volk Israel. Und jetzt kommen wir ins Spiel, ausgehend vom Gottesvolk Israel auf das Gottesvolk, zu dem wir uns auch zählen dürfen. Also, du darfst dich von diesem Text angesprochen fühlen. Der König kommt, aber anders als üblich. Ich weiß nicht, ob du Märchenfilme geschaut hast, ob du Fantasyfilme schaust oder so. Wenn da ein König kommt, der kommt ganz anders. Meistens in voller Rüstung, mit einer Schar von Kriegern an seiner Seite und vor allem auf einem großen Schlachtross. Das ist so das typische Bild, wenn der König kommt. Und so ähnlich war es wohl auch historisch, wenn der König auf Visite kam, durch die Lande zog, geschaut hat, ob in seinen Städten und Dörfern alles bei Rechten ist. Das war ein Spektakel. Und dem hat sich nicht so leicht jemand in den Weg gestellt. Und der König, den Zacharia beschreibt, ganz anders. Er kommt auf einem Esel. Ein Esel ist bescheiden. Er frisst Stroh, Disteln und Sträucher. Er ist nicht auf frisches Gras oder Hafer angewiesen, wie die Pferde. Er ist genügsam. Dafür ist er aber auch sehr ausdauernd und zäh, anders als so manch empfindliches Reitpferd. Er ist unbeirrbar, er ist schwindelfrei und er ist auch vorsichtig. Die berühmte Störrigkeit, die man ihm zu Unrecht untersagt, als hätte er mittendrin auf einmal keine Lust mehr zu gehen, ist eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme. Ein Esel geht dann nicht weiter, wenn er den Weg nicht klar erkennen kann und nicht weiß, worauf er sich einlässt oder wenn er sich gedrängt fühlt. Also, er ist nicht mutwillig, sondern vorsichtig. Im Gegenteil dazu, er ist sogar sehr mutig. Er lässt sich nicht von Wölfen einschüchtern. Deswegen war er früher bei den Hirten so beliebt. Und der Esel spielt in der Bibel oft eine tragende Rolle. Du erinnerst dich vielleicht an Bileam und seine sprechende Eselin. Du erinnerst dich vielleicht, tragende Rolle, den Auszug aus Ägypten. Und oft wird ja auch in der Weihnachtsgeschichte Maria auf einem Esel dargestellt, obwohl das nicht biblisch belegt ist, aber nicht unwahrscheinlich. Was wäre Jesus ohne Esel? Und doch stehen Esel nicht gerne im Vordergrund. Und ich sag ja, Gott hat Humor. Esel haben ein Kreuz auf dem Rücken. Ja, das nennt sich im Fachbegriff Aalstrich. Das heißt, sie haben einen dunklen Strich an der Mähne und von Schulter zu Schulter auch einen. Also die normalen Esel. Natürlich gibt es auch andere Züchtungen. Und da kann man natürlich sagen, das hat sich so entwickelt. Aber man kann auch sagen, Gott hat Humor und lässt jeden Esel daran erinnern, dass er beim Einzug in Jerusalem eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich finde es immer wieder faszinierend in der Bibel, wenn Prophezeiungen dann wirklich werden. Es gibt ein paar, wo man sagt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber eine, wo wir uns ganz sicher sein können, dass Jesus sich auf Sacharja beruft und Sacharja bewusst oder unbewusst den Messias vorausgesagt hat. Ein gerechter König, ein siegreicher König, so schreibt er. Und trotzdem ein demütiger König. Er sitzt nicht auf dem hohen Ross, sondern kommt auf einem Esel. Das war ein Zeichen. Anders als die weltlichen Könige, die ihre Macht demonstrieren, kommt Jesus, der König, auf einem Esel und demonstriert nicht weltliche Macht, sondern Gottes Vorhersehung, indem er eine uralte Prophezeiung erfüllt. In dem Vers nach dem Vers, der auch im Neuen Testament zitiert wird, schreibt Sacharja weiter, denn er will die Wagen vernichten und die Rosse in Jerusalem und die Kriegsbogen sollen zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und von Strom bis an die Enden der Erde. Nun, wir kennen Jesus als den Friedenskönig. Das ist einer seiner Namen. Aber er wird die Wagen vernichten und die Rosse in Jerusalem. Wenn wir jetzt ans Heilige Land denken, kein Friedensanblick. Wenn wir hören, den Frieden wird er den Völkern gebieten und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Merken wir, diese Prophezeiung oder dieser Teil dieser Prophezeiung hat sich noch nicht umgesetzt. Also eine halb erfüllte Prophezeiung. Tatsächlich hat Jesus aber sein Reich ja angefangen. Sacharja hat sich nach einem Friedenskönig gesehnt und gibt dieser Sehnsucht Ausdruck. Deswegen zitieren wir ihn so gerne im Advent. Advent ist ja Sehnsuchtszeit. Auch die Menschen in Jerusalem haben sich nach einem Messias, nach einem König gesehnt und haben ihn stürmisch begrüßt. Aber sie haben Jesus nicht wirklich verstanden. Und sie haben nicht verstanden, dass diese Prophezeiung nicht auf einmal wie der Blitz vom Himmel fällt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Menschen sehnen sich immer wieder danach, dass eine Messiasgestalt kommt und endlich Ordnung schafft, endlich Frieden auf Erden schafft, endlich alle Probleme beseitigt. Und ja, Jesus ist gekommen. Jesus ist in Jerusalem eingezogen, aber er hat nicht die Römer vertrieben. Er hat nicht mit Gewalt eine Gottesherrschaft durchgesetzt, wie so manche religiöse Terrorgruppe versucht. Nein, Jesus, und das zeigt sein Einzug schon, kommt anders. Er ist der König, aber er ein demütiger König. Ein König, der sich letztendlich für sein Volk opfern lässt. Und er hat sein Reich aufgerichtet, aber noch nicht vollendet. Und in dieser Spannung leben wir und vielleicht leiden wir auch ein bisschen an dieser Spannung. Wir wissen, dass Jesus Mensch geworden ist. Wir wissen, dass er sein Reich angefangen hat. Und Jesus sagt, mein Reich ist mitten unter uns, also mitten unter euch. Du bist Teil vom Reich des Friedenskönigs. Ist das schwer zu verstehen? Spürst du davon was? Vielleicht ist das auch eher eine Aufgabe als ein Zuspruch. Du bist Teil von Gottes Reich. In dir verwirklicht der Friedenskönig sein neues Reich. Nicht durch Waffengewalt, das wird deutlich. Nein, durch den Heiligen Geist und durch Liebe. Wenn Jesus etwas vorgelebt hat, dann ganz konkrete Liebe. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus kommt als Friedenskönig. Und du? Kann er auch zu dir kommen? Kann Jesus auf dich bauen und sein Reich mit dir bauen? An dieser Stelle in der Predigt wollen wir mal kurz innehalten und bewusst die Türen und Tore für Jesus aufmachen mit dem allseits bekannten Adventslied Macht hoch die Tür, die erste Strophe. Singen wir jetzt gemeinsam.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herrlichkeit, ein Land und ein zu der Hand der Hand mit Freude sich gelobt zu Gott.
Ich weiß nicht, wie sehr du dich schon mit dem Advent beschäftigt hast. Ich fand es ganz spannend, einmal einen Blick zu werfen auf die Geschichte des Advents. Advent, Adventus, ist lateinisch und bedeutet Ankunft. Eigentlich Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Das bezeichnet die Jahreszeit, in der die Christenheit sich auf die Ankunft, auf das Fest der Geburt von Jesus vorbereitet. Und zugleich erinnert der Advent auch, dass wir uns auf das zweite Kommen von Jesus am Ende der Zeiten vorbereiten sollen. Die Adventszeit feiern wir ungefähr seit Mitte des 4. Jahrhunderts. Eine Fastenzeit war es ursprünglich. Parallel zur Vorbereitung auf die Osterzeit hat man eine Vorbereitung auf die Weihnachtszeit eingeführt. Und ursprünglich dauerte die Adventszeit auch 6 Wochen, vom 11. November bis zum 6. Januar, also von St. Martin bis zum Dreikönigsfest. Gefastet wurden zunächst nur 3 Tage in der Woche, sehr human, wenn man 3 mal 6 nimmt, also die kommen da auf 40, ich bin nicht so gut in Mathe. Das war jedenfalls die Fastenzeit. Und ursprünglich war es aber trotz der Fastenzeit eine freudige Zeit, der Vorbereitung, der Erwartung, Jesus kommt. Und erst so im 6. Jahrhundert, ein bisschen später, kam dann auch die endzeitliche Erwartung. Tut Buße, das Ende der Welt ist nahe, Jesus der Richter kommt. Und seit dieser Zeit haben wir diese Ambivalenz, diese beiden Pole, die freudige Erwartung, dass Gott Mensch wird und die Ermahnung zur Buße, dass Jesus zum Ende der Welt wiederkommt. Übrigens gibt es seit 1038 4 Adventssonntage. Das hat der Papst damals so festgelegt. Und interessanterweise halten wir uns bis heute daran. Und wenn du dich fragst, seit wann aus dieser stillen Fastenzeit jener hektische Trubel geworden ist, den wir heute so oft beklagen, dann kann ich nur so viel dazu sagen. Seit 1917 wird das Adventsfasten vom katholischen Kirchenrecht nicht mehr verlangt. 1917. Ich fand das sehr interessant. Auch da halten wir uns dran. Also, dass wir nicht mehr fasten. Über die Hintergründe, warum das abgeschafft ist, habe ich jetzt nichts rausfinden können. Aber es fand ich interessant. Also 1917 ist offiziell die Adventsfastenzeit abgeschafft worden. Zumindest als Pflicht. Und das wissen vielleicht einige, der Adventskranz, den gibt es seit 1839 von Wichern, Johann Hinrich Wichern im Braunhaus in Hamburg, der seinen Waisenkindern die Zeit bis zu Weihnachten verkürzen wollte. Ja, und, oh, jetzt habe ich die Gange. Soweit die Theorie, die ja vielleicht ganz nett ist. Ich finde sowas immer sehr interessant. Aber Theorie ohne irgendwas Konkretes ist letztendlich doch irgendwo sinnlos. Und deswegen möchte ich jetzt noch gerne ein paar praktische Tipps für den Alltag im Advent geben. Oft höre ich in Adventspredigten, eigentlich müssten wir ja viel besinnlicher sein in dieser Zeit. Und ich finde den Gedanken einer Vorbereitungszeit auch nicht von der Hand zu weisen. Heilsam. Und ich glaube auch, dass die Adventskonferenz in Gunzenhausen ursprünglich dieses Ziel hatte, rauszukommen aus dem Trubel, Ruhe zu finden, sich vorzubereiten. Aber ich gebe zu, dafür habe ich keine Zeit. Also, es geht mir nicht darum, noch etwas auf die vorweihnachtliche To-Do-Liste zu setzen, nicht noch mehr zu stressen, sondern ein paar kleine realistische Advents-Inselmomente zu finden. Das eine, suche bewusst realistische kleine Adventspausen. Eine Minute innehalten ist besser als überhaupt nichts. Das zweite, vielleicht kannst du bei der stillen Zeit bewusst dich darauf fokussieren. Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich warte auf dich. Nimm dir Raum in mir. Vielleicht schaffst du es auch, bei einer Tasse Adventstee etwas zu lesen. Es gibt viele gute christliche Adventsliteratur. Oft auch nur kleine Happen oder lese Adventskalender, die nur ein paar Minuten dauern. Vielleicht reicht es aber auch schon bewusst, am Morgen die Kerze auf dem Adventskranz anzuzünden und kurz einen Moment still zu verharren. Vielleicht nimmst du dir die Zeit und sprichst auch mal bewusst ein kleines Gebet, einen Liedvers. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Ganz konkret, kurz darum beten, dass Jesus kommt. Jesus, wir warten auf dich. Die Luxusvariante davon wäre, dass du entweder allein oder mit anderen zusammen ganz bewusst jeden Tag ein Adventslied singst. Das finde ich besonders reizvoll, aber das ist schon eine Stufe höher, zeitlich und stimmlich. Und nicht zuletzt kannst du, und das machst du gerade, einen Adventsgottesdienst besuchen. Das ermöglicht dir ohne großen Aufwand, du musst ja nur herkommen, bewusst aus dem Alltag rauszukommen und dich bewusst auf Jesus, auf sein Kommen, auf den Advent zu fokussieren. Wenn du willst, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Das eine, Gott überlässt diese Welt nicht einfach ihrem Schicksal. Er kommt, er ist da, wie es Zacharia vor Zeiten prophezeit hat, wie es Jesus verwirklicht hat und wie wir immer wieder drauf warten. Das zweite, bereitest du dich tatsächlich auf sein Kommen vor oder gehst du unter im Vorbereitungsstress? Und das dritte, wenn du willst, als Hausaufgabe, nimm dir bewusst Zeit für Jesus. Und wenn es nur eine Minute am Tag ist. Amen. Zu diesem Text passt wunderbar die Vertonung in dem Lied Tochter Zion.